Weiter ohne Sieg bleibt Aufsteiger Greuther Fürth. Auch zu Hause gegen Eintracht Frankfurt wurde es nichts. Der Spielbericht von Philipp Eger.
Was für eine Nachspielzeit. Die Frankfurter, die mit 1-0 eben reingegangen waren in die Nachspielzeit durch das Tor des eingewechselten Sebastian Rode in der 75. Minute. Und dann der Ausgleich in der Nachspielzeit durch Cedric Itten, den Schweizer Stürmer der Fürther, zum 1:1 nach einer Ecke. Aber dann war immer noch nicht Schluss. Kurz vor Ende, 5. Minute der Nachspielzeit, Flanke Philipp Kostic von der linken Seite und am langen Pfosten ist es Raphael Boré, der das rechte Füßchen hinhält zum hochemotionalen 2:1 Siegtreffer für die Eintracht.
Ein Stürmer des 1. FC Köln erlebt in dieser Saison seinen x-ten Frühling, Anthony Modest. Auch beim 2:2 gegen Union Berlin war er wieder doppelt erfolgreich. Holger Dahl.
Mann des Abends war vor 49.000 Zuschauern Kölns Torjäger Anthony Modest. Gleich zu Beginn schoss er seine Kölner in der 7. Spielminute mit 1:0 in Führung. In der 86. Spielminute glich Modest spät zum 2:2 aus. Dazwischen kamen effektive Berliner direkt nach dem frühen Rückstand durch Riasson zum 1:1 Ausgleich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Prömel zur 2:1 Führung für Union. Am Ende hatte eine intensive Partie mit einem 2:2 angemessenerweise keinen Sieger.
Ebenfalls keinen Sieger gab es beim zweiten Duell Berlin gegen Rheinland. Auch hier fiel der Ausgleich spät. Guido Ringel hat das 1:1 zwischen Hertha und Leverkusen gesehen.
Natürlich ist das immer ärgerlich für die Mannschaft, die führt. Das Gegentor zum Ausgleich in der 90. Minute. Aber es ging so in Ordnung. Ein Remis entsprach dem Spielverlauf. Denn Leverkusen hatte mehr von der Partie im verregneten Olympiastadion, vor allem mehr Ballbesitz. Aber Hertha erarbeitete sich insgesamt mehr Möglichkeiten und hätte nach dem 1:0 von Jovetic aus der ersten Halbzeit im zweiten Durchgang nachlegen müssen in einigen aussichtsreichen Kontersituationen. Die Berliner aber nutzten diese Chancen nicht und so gelang Andrich noch in der letzten Spielminute das Tor zum 1:1, der Treffer für Leverkusen. Das Unentschieden hilft keiner Mannschaft so richtig, ist in der Summe aber leistungsgerecht.
4 Ergebnisse von den Frauen, Wolfsburg schlägt Frankfurt 3:2, München Sieg 2:1 in Essen, Hoffenheim 5:1 in Jena und Bremen 1:0 gegen Sand. Im russischen Kasan sind die Kurzbahn-Schwimmeuropameisterschaften zu Ende gegangen, den letzten Wettkampftag und die gesamte Woche fasst Lars Becker zusammen.
Florian Wellbrock hat seinen zweiten EM-Titel auf der Kurzbahn nur knapp verpasst. Nach seinem Goldtriumph über 1500 Meter Freistil musste sich der Olympiasieger zum Abschluss der Wettbewerbe von Kasan über 800 Meter seinem Dauerrivalen Gregorio Paltrinieri aus Italien um ganze 500stel Sekunden geschlagen geben. Paltrinieri schwamm Europa, Wellbrock deutschen Rekord. Bronze holte, wie schon über die lange Freistilstrecke, erneut Sven Schwarz. Der 19-Jährige verbesserte dabei seinen eigenen Junioren-Weltrekord. Und auch Isabel Gose gewann ihre zweite EM-Bronzemedaille. Nach Platz 3 über 800 Meter schlug sie über 400 Meter ebenfalls als Dritte an. Nur 30 Minuten zuvor hatte Gose über 200 Meter Freistil Rang 8 belegt. Dank Wellbrock, Schwarz und Gose holt der DSV in Kasan insgesamt 6 Medaillen. Gold, Silber und 4-mal Bronze.
Wie gelingt inklusiver Sportunterricht? Das ist gar nicht so einfach im Alltag umzusetzen. Welche Rolle kann und soll Leistung dann überhaupt noch spielen im Sportunterricht? Das diskutieren wir in der aktuellen Ausgabe unseres Sportgesprächs, das Sabine Lerche zusammenfasst.
Das Recht auf inklusive Bildung. Seit 2009 ist es von den Vereinten Nationen für jeden festgesetzt. Im Sportunterricht ist das gar nicht so leicht umzusetzen. Das liege auch daran, dass Inklusion häufig falsch verstanden werde, sagt Felix Döring.
Das Problem ist oft, dass wir sagen, es gibt zwei homogene Gruppen, nämlich einmal die Gruppe der Kinder, die nicht behindert sind und dann die Gruppe von Kindern mit Behinderung. Und wie geht es jetzt sozusagen darum, diese zwei Gruppen gemeinsam zu unterrichten?
Sagt der Sportlehrer, der ganz neu für die SPD im Bundestag sitzt, im Deutschlandfunk Sportgespräch.
Ich glaube aber, der Grundgedanke von Inklusion ist eigentlich ein ganz anderer, nämlich der, dass Vielfalt und Heterogenität in der Lerngruppe grundsätzlich als Chance und als Gewinn betrachtet wird.
Das sehen aber anscheinend nicht alle so. In einer Umfrage der Zeit zu schulischer Inklusion glaubt die Hälfte der Befragten, dass leistungsstarke Kinder durch inklusiven Unterricht eingeschränkt werden.
Sportunterricht hat nicht die Aufgabe, Leistungssportlerinnen und Leistungssportler hervorzubringen.
Absolut richtig, ja.
findet Helga Leineweber. Sie lehrt an der Deutschen Sporthochschule in Köln Sportdidaktik und Sportunterricht.
Die sportliche Leistungsfähigkeit ist kein Kriterium für einen Schulabschluss oder Ähnliches.
Dennoch stehen wie in den anderen Schulfächern die Noten auch im Sport im Vordergrund. Für den inklusiven Sportunterricht ein Hindernis, so Lehrer und Politiker Döring.
Bei diesen Bewertungsformen nehmen wir ja in keinster Weise Rücksicht auf die individuellen Voraussetzungen der Kinder und Jugendlichen. Klar ist für mich jedenfalls, dass wir teilweise einen regelrechten Notenwahn ausleben an deutschen Schulen.
An sich sei der Leistungsgedanke nicht falsch, aber Leistung müsse anders ausgelegt werden. Beispielsweise Kooperations- und Gruppenleistungen anerkennen, stimmt ihm Didaktikerin Leineweber zu.
Leistung als solche gehört zum Sport dazu, genau wie das Wettkampfprinzip. Das sind schon Merkmale von Sport, die möchten wir auch überhaupt nicht aus dem Sportunterricht eliminieren. Aber das ist eben nicht alles. Und darum geht es im Sportunterricht, das mehr, was es darüber hinaus noch gibt, kennenzulernen und erfahrbar zu machen und auch dort wirklich Lernerfolge und Lernprozesse anzustoßen.
Aber nicht nur der Sportunterricht in der Schule wird von Noten und Leistungsbewertung bestimmt. So sei es auch schon vorher im Sportlehramtsstudium gewesen, erinnert sich Döring an seine Studienzeit zurück.
Also ich glaube, wir haben da teilweise die völlig falschen Selektionsmechanismen im Sportstudium und ich muss keine einwandfreie Kippe am Reck durchführen können, um ein guter Sportlehrer zu sein.
Universitätsdozentin Leineweber hält sportfachliche Kompetenzen im Studium weiter für wichtig. Für den inklusiven Unterricht reiche das aber nicht.
Generell muss man sich überlegen, inwieweit man diese pädagogische Rolle als Lehrperson schon frühzeitiger, stärker, besser schulen und ob das möglicherweise auch so eine Art Eignungstest fürs Sportstudium ergänzen könnte.
Das Lehramtsstudium ist aktuell entweder für Förder- oder Regelschulen ausgerichtet. Das besondere Fachwissen für die unterschiedlichen Förderschwerpunkte von Kindern kann nicht überall integriert werden. Aber diese Trennung behindere auch das Ziel einer inklusiven Schule.
Das vollständige Sportgespräch gibt es natürlich online auf deutschlandfunk.de/sport und in der DLF-Audiothek.